Hallo, ich bin der Sebi und ich bin genauso Vermilion wie die Wand.
Okay, ich werde keine Frage zu eurem Bandnamen
stellen. Danke. Das ist cool. Das finde ich mir sehr nett.
Wie machen wir das jetzt? Ihr wollt eure Story mit dem Gras erzählen?
Finde ich und gut. Nee, echt? Ich glaube nicht.
Nee. Wir haben eigentlich gar nichts mit Drogen am Hut.
Wir sind halt ultra die langweilige Band. Wir sind so absolut nicht Rocker. Okay, keiner von uns raucht. Keiner von uns trinkt exzessiv. Geschlechtsverkehr hat auch keiner von uns.
Das stimmt. Das stimmt, ja.
Ja. Wir könnten eigentlich auch eine christliche Band sein, eigentlich. So eine extreme Christenband. Ja gut, stellen wir uns halt einfach so vor.
Sollen wir einfach mal anfangen? Okay, hi.
Hi.
Hello.
Yo, ich habe eine ganz unangenehme Frage am Anfang, weil ich mich selber damit nicht auskenne. Marvel oder DC?
Ich habe ehrlich gesagt noch keinen Film aus beiden Studios gesehen. Nicht wissentlich zumindest.
Also für mich ist es ganz klar DC. Schon alleine wegen der Dark Knight Trilogie mit Christian Bale. Die war extrem gut und ich mag bei den DC, also im DC-Universum, die Helden lieber, weil das alles ein bisschen düsterer ist und weil ich mit diesem übermäßigen Heldentum von Marvel nicht so viel anfangen kann.
Warte, in welchem Universum sind die Ninja Turtles?
Ich glaube nicht, dass die dazugehören.
Können die gar nicht dazu?
Ich weiß es nicht.
Ja, hier Superhelden. Haben ja immer so einen unangenehmen Catchphrase. Wollt ihr euch vielleicht mal vorstellen und dann euren voll coolen Catchphrase hier reinbringen? Yo.
Ja gut, komm, ich fange an. Weil wir schon bei den Ninja Turtles waren, da bleibe ich jetzt mal dabei. Also mein Name ist Konstantin, ich spiele Gitarre und versuche zu singen bei Vermilion. Und wenn ich mich spontan für einen Spruch entscheiden würde, dann würde ich sagen, auf die Schnelle immer helle.
Ja, ich bin der Sebi. Ich schreibe ein bisschen rum und spiele Bassgitarre bei Vermilion. Ich singe auch ab und an. Und ja, für mich ist Buzz Lightyear auf jeden Fall ein Superheld und mein Catchphrase wäre bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter.
Hat irgendjemand Redebedarf zu deinen Sprüchen oder lassen wir die jetzt einfach so stehen?
Ich finde eigentlich, das wäre geil, wenn wir die einfach so stehen lassen, weil die einfach so gut waren.
Okay, mit diesem netten Start. Ich hoffe, es war nicht zu unangenehm.
Ich glaube, für dich noch mehr.
Wir haben unser Bestes gegeben, mehr war nicht drin.
Ich finde auch irgendwie, ihr habt so einen netten Beschreibungstext. Er klingt für mich auch ein bisschen wie so eine Catchphrase, ganz am Anfang mit Vermilion, die Farbe des Feuers, der Leidenschaft und ein Name, der für sich selbst spricht. Habt ihr sowohl auf Facebook als auch auf, wo habt ihr noch eure Sachen vertrieben?
Auf MySpace.
Auf unserer eigenen Homepage, wearevermilion.com.
Da habt ihr das auch so stehen, ja?
Ja. Und in unserer Booking-Mappe, überall.
Okay. Ist das immer noch aktuell, würde ich sagen, oh ja, das beschreibt uns voll gut oder sollte man da vielleicht mal ein Update machen?
Es ist schon unsere Leidenschaft. Also wir machen die Musik ja tatsächlich einfach, weil wir vier gute Freunde sind und wir mit den Liedern Sachen sagen und ausdrücken, die uns beschäftigen. Also es ist schon wirklich eine Leidenschaftssache. Und klar, Vermilion, es ist eben dieses flammende Rot und auch wenn es vielleicht jetzt ein bisschen kitschig klingt, aber für mich gibt es eigentlich nichts Schöneres, als mit den drei Jungs Musik zu machen und live zu spielen. Also ich würde sagen, für mich ist es immer noch aktuell, weil Vermilion meine größte Leidenschaft ist.
Oh, du bist Zucker.
Danke.
Ja, ich schließe mich dem an.
Ja?
Ich denke, ich fand es auch erst ein bisschen kitschig, als du jetzt vorgelesen hattest, aber jetzt, nachdem ich Sebi nochmal gehört habe, finde ich es auch gut, doch. Kann man so lassen.
Mama ist ein bisschen kitsch auch wichtig, so.
Ja.
Ja.
Und das zeigt ja auch, also das ist ja auch wirklich unsere Leidenschaft. Also ich glaube, der konntest du nicht machen jetzt seit über 10 Jahren zusammen Musik. Und mit Vermilion, würde ich sagen, sind wir angekommen. Wir haben die zwei anderen Musiker gefunden, also den Steve und den Kevin. Da haben wir einfach zwei Jungs gefunden, mit denen es uns wirklich einfach extrem Spaß macht und mit dem wir uns halt auch vorstellen können, dass wir das noch lang machen.
Okay, also ihr habt dann Steve und den Kevin bei euch dabei und zusammen seid ihr Vermilion. Und ich lasse jetzt mal die unangenehme Frage nach dem Namen weg, so das ist schon ein bisschen lame, ne?
Konstis Google-Künste.
Ich würde aber gleich weitergehen zu einer anderen lamen Frage, die man in Bandinterviews immer wieder hört, und zwar zum Stil. Ich finde irgendwie, ihr beschreibt euch irgendwie als Alternative Independent Musik, aber auch Rock und irgendwo dazwischen. Ja. Klingt irgendwie ganz schön nischig für mich so. Auch wenn ich euch so höre, denke ich mir immer, okay, krass, würde ich jetzt nicht direkt in irgendwas einordnen können. Ist das irgendwie manchmal von Vorteil, dass man sagt, okay, hey, wow, wir sind eine Nische, dadurch sind wir nicht vergleichbar mit anderen, oder kann das auch manchmal irgendwie eher zum Nachteil werden oder zum Problem, dass man sagt, okay, wow, irgendwie passt ihr nirgends so absolut dazu?
Ja, es ist Fluch und Segen. Es ist in der Hinsicht gut, dass man natürlich schon ein bisschen ein Merkmal hat, das rausstechen kann. Aber wo wir oft merken, dass es ein Problem ist, wenn es zum Beispiel auf manchen Konzerten, wir werden gebucht mit super harten Bands, also wirklich Metal-Bands, die rumschreien, dafür sind wir zu weich. Und dann werden wir, oder wir werden gebucht mit irgendwelchen Bands, die halt weicher sind oder ja, nicht wirklich weicher.
Folk-Rock oder sowas, genau. Haben wir auch schon gespielt.
Wir stehen halt oft zwischen den Genres, wenn es zum Booking kommt. Und das kann auch recht negativ sein. Auf der anderen Seite ist es auch immer eine gute Chance, Leute aus dem Publikum für sich zu gewinnen, die vielleicht gar nicht in so eine Richtung Musik sich umgehört haben bislang, weil wir doch nicht super hart sind. Aber vielleicht ist dann doch hier ein Folk-Rocker dabei, der sagt, hey, der schreiende Inder, der macht es auf jeden Fall ziemlich gut. Das klingt schon gut, ja.
Man muss auch dazu sagen, dass wir halt auch einfach unfassbar viele Einflüsse, also musikalisch haben. Weil, also der Steve zum Beispiel, der hört eigentlich gar nichts Härteres mehr. Also der hört echt extrem wenig harte Musik. Der Konsti hört sehr, der Konsti und ich ähneln uns fast am meisten musikmäßig von dem, was wir hören. Und dann der Kevin hat auch so seinen eigenen Stil, in dem er so hört. Und ich würde unsere Musik fast als Kompromissmusik zwischen uns Vieren bezeichnen. Das ist halt wirklich das, worauf wir alle vier Lust haben. Und das ist eben dann genau dieses Spartenprodukt, das halt nicht so einfach einzuordnen ist. Und deswegen dachten wir halt Alternative Rock, das passt ganz gut, weil es halt einfach wirklich von allen Rockarten so ein bisschen was dabei hat und einfach ein bisschen alternativ ist.
Das wäre jetzt auch schon meine nächste Frage, wenn jetzt, also ich meine, es ist auf jeden Fall ein ganz eigener Stil, den ihr habt, sagt er auch, und jeder bringt ein bisschen was anderes ein. Wer bringt denn bei euch die härteren Parts ein? Seid es dann ihr zwei, die sozusagen sagen, ey, wir haben diesen harten Teil und den soften Part, den bringt dann wieder ganz wer anders mit ein? Oder wie funktioniert das bei euch so?
Also den harten, wir haben schon immer versucht, manchmal in Anführungszeichen, große Anführungszeichen, härtere Parts zu schreiben, weil jeder, der jetzt zuhört und wirklich harte Musik hört, wird den Kopf schütteln. Aber eher nachdem wir ein bisschen Sebbys Vocal Range erkundet haben und gesehen haben, dass er das ziemlich gut kann mit dem Schreien und es ziemlich gut kommt, haben wir uns natürlich schon mehr ausprobiert in der Richtung, würde ich mal sagen. Und ich denke, das ist auf jeden Fall einer der Gründe, wie es zustande kam. Wir hatten schon immer ein bisschen so, man hat so einen Trieb, dass man will es immer ein bisschen steigern und es muss nicht hart ist immer gleichzeitig hart. Also, wie kann man das erklären? Ein Riff kann hart sein, ein Schrei kann hart sein, aber auch, man kann auch melancholische Parts einbauen, die eine bestimmte Art von Härte rüberbringen. Das ist schwer zu beschreiben, aber ich denke, es bewegt sich schon immer mehr dahin, oder Sebi?
Ja, also musikalisch gesehen, also so auf harte Parts hatten wir schon immer Lust. Also von Anbeginn von Vermilion auch war die Musik eigentlich immer etwas härter. Also der Steve ist eigentlich wirklich der, der am wenigsten auf so harte Musik steht, aber wenn er halt sich ans Schlagzeug setzt, ist halt einfach ein Monster. Ich meine, du warst ja dabei, als die wollten live anfangs das Schlagzeug abnehmen, die wollten Mikrofone fürs Schlagzeug aufstellen. Dann hat der Steve einmal angefangen, sein Schlagzeug zu spielen und dann so, nee, also das macht doch keinen Sinn.
Wurde alles abgeklebt.
Und dann musste alles abgeklebt werden, genau. Und ich glaube, es macht halt auch einfach Spaß. Wir versuchen auch immer, den Leuten Spaß zu machen. Und manchmal brauchst du halt auch irgendwie eine Musik, wenn es umso härter manchmal der Part ist. Und also, wie der Konsti schon gesagt hat, hart hat verschiedene Definitionen. Manchmal durch einen Scream, manchmal durch eine extrem krasse Drumline, manchmal durch ein cooles Gitarrenriff. Und das macht halt auch einfach Spaß zu spielen. Ja, und das ist, was wir halt dann mit diesen härteren Riffs, das kommt dann immer auch drauf an, wenn der Steve zum Beispiel eine extrem coole Drumline hat, die halt richtig hart ist und wir sehen, okay, die passt halt einfach perfekt, dann wird die halt auch genommen. Da wird weniger drauf geschaut, wie hart die Line ist, sondern wie gut sie halt zum Song passt. Und wenn sie dann halt hart ist und einfach noch Spaß macht, dann ist es halt für uns noch besser sozusagen.
Und die Texte spielen auch noch eine wichtige Rolle, würde ich sagen, genau. Um das noch anhängen zu dürfen. Als wir angefangen haben, war der Teil vom Songwriting, den wir am wenigsten mochten, eigentlich Texte schreiben. Es war immer, dass es als letztes passiert ist, wo wir uns ein bisschen vorgedrückt haben. Also wir haben Riffs haben wir buchstäblich ausgekackt am laufenden Band. Das kann man nicht anders sagen. Ich denke, vielen Bands geht es so, die gerade anfangen. Also uns persönlich war es halt ein bisschen Dorn im Auge. Dann haben wir halt oft sehr klischeehafte Texte geschrieben, würde ich mal sagen, über gescheite Beziehungen. Nicht, dass alle solche Texte automatisch schlecht sind, auf keinen Fall. Unsere waren es auf jeden Fall am Anfang. Also in meinen Augen ganz klar. Im Laufe der Jahre haben wir eher Texte geschrieben, würde ich sagen, über Dinge, die wir sehen, die uns stören in der Gesellschaft, trotzdem auch in Beziehungen, aber einfach Dinge, die einen wirklich auch selbst bewegen und die bestimmte Emotionen sozusagen triggern. Und wenn eine von diesen Emotionen Wut ist, dann denke ich, dass es auf jeden Fall ein
wichtiges Zielelement ist, auch mit diesem Schreien. Dieses Schreien, wir schreien nicht um des Schreienwillens, sondern einfach, weil es als Zielelement nochmal eben vielleicht diese Wut oder diese Verzweiflung einfach noch ausdrückt. Also es soll nicht sein, dass wir halt so hardcore-mäßig einfach alles schreien, sondern es gibt halt Parts, in denen es passt. Wenn man zum Beispiel irgendwas seinen Frust rausschreien will. Du kannst es natürlich lieblich singen oder du schreist halt einfach raus. Und es hat auch einen anderen Effekt, wenn man das dann hört.
Musiktechnisch, ihr wisst auf jeden Fall. Das klingt total bescheuert, aber ihr habt euch damit beschäftigt.
Ja, bisschen.
Ihr habt doch gerade schon ein bisschen erzählt, was ihr so hört in der Band. Ich habe mal ein Interview von Phil Collins gelesen, wo er erzählt hat, er hört gar keine Musik, er macht nur selber Musik.
Der lügt.
Das fand ich super weird, als Musiker keine Musik zu hören.
Ja, cool. Okay, man muss halt dazu sagen, ganz ehrlich, wenn ich Musik machen würde wie Phil Collins, würde ich auch nur noch meine eigene Musik hören. Weil Phil Collins ist halt einfach geil.
Aber ich auch gehört, er hat eigentlich gar keinen Bock mehr auf Musik. Vor allem auf Touren gehen hat er gar keinen Bock mehr. Es ist nur seine Frau, die ihn immer wieder nachstrebt und auf Welttournee schickt. Ich weiß nicht, ob du aus dem Busch ist, Phil, aber...
Phil, ich würde das auf jeden Fall mal hinterfragen.
I don't know. Okay, sorry, zu deiner
Alles
Frage.
Ja, meine Frage wäre dazu, also wie findet ihr das? Also ist das irgendwie so, also er meinte so, ja nee, weil da lenkt er sich ja irgendwie von seinem eigenen Schaffen ab und kopiert dann möglicherweise nur das, was er irgendwie vor 2 Wochen gehört hat, wenn er selber was irgendwie sozusagen schreibt oder fabriziert.
Ja, Unrecht hat er damit nicht. Also was du hörst, beeinflusst dich schon extrem in dem, was du machst. Zum Beispiel, der Konz und ich haben anfangs wir sehr pop-punkige Musik gehört, da war es auch noch mehr Pop-Punk und umso härter dann die Musik wurde, unsere Riffs haben sich mit der Musik schon verändert, die wir hören. Und es stimmt schon auf jeden Fall, aber ich zum Beispiel könnte mir niemals vorstellen, ohne Musik zu leben. Also ohne die Musik halt auch selber zu hören. Es gibt so unfassbar viele Künstler, die ich in jeglichen Situationen hören kann, wo ich mir denke, das ist einfach brillant und ich bin leidenschaftlicher Musikhörer. Ich könnte das nicht. Ich habe riesen Respekt vor Phil Collins, aber ich könnte mir das nicht vorstellen, ohne Musik irgendwie zu leben. Weil für mich, keine Ahnung, wenn ich Sport mache, brauche ich Musik. Wenn ich, kurz bevor ich ins Bett gehe, brauche ich Musik. Beim Duschen habe ich meistens Musik an. Also es gibt kaum irgendeine Situation, wo ich mir vorstellen könnte, ey, das wäre eigentlich deutlich geiler ohne Musik. Also Musik begleitet mich schon immer, also uns alle begleitet uns schon immer überall.
Also ich glaube da auch nicht dran, an das, was Phil da sagt. Vor allem auch, selbst wenn man sich von der Musik, die man hört, abgrenzt im Radio oder wo auch immer man sie hört, hat es ja trotzdem einen Einfluss. Weil man dann wahrscheinlich genau die gegenpolige Musik versucht zu machen als Kontrabewegung oder man möchte eben so nicht sein. Mhm. Ist ja auch eine Form von Einfluss im Grunde. Also ich glaube nicht, dass irgendwer Musik macht ohne irgendeinen Input von außerhalb. Sei es positiv oder negativ, glaube ich nicht dran.
Mhm. Was hört ihr aktuell? Was beeinflusst euch?
Ich höre zurzeit viel, also eine Band, die ich eigentlich immer hören kann, ist I The Mighty. While She Sleeps höre ich ganz gern. Architects. Aber auch so poppigeres Zeug. Ich finde zum Beispiel auch das neue Bring Me The Horizon Album ganz cool. Ich höre auch immer noch gerne den Pop-Punk, den ich mit 17, 18 gehört habe. So. Ich mag auch noch Billy Talent. Also ich höre aber auch viel amerikanischen Hip-Hop. Also ich bin da eigentlich momentan echt für alles offen, fast, außer elektrische Musik.
Ja, bei mir ist es auch zurzeit eher weniger härtere Musik. Ich fand das Igor, fand ich richtig gut, von Tyler, the Creator, das Album. Und was ich letzte Woche entdeckt habe, auf Spotify hat eine Playlist veröffentlicht, die heißt Butter, also wie Butter. Und das ist so eher Soul-Hip-Hop, R&B-mäßig, keine Ahnung, ich weiß nicht, was mich da geritten hat, aber ich komme irgendwie nicht davon weg. Die ersten 3 Lieder sind richtig nice. Kann man sich anhören.
Okay, also, Vagabonds and Strangers. Also wir hören das jetzt kurz an, würde ich sagen. Und dann...
Oh mein Gott, ich liebe diesen Song.
Wow.
Ja, Vagabonds and Strangers ist so ein bisschen, also ist der Titeltrack von der EP. Und Vagabonds and Strangers sagt halt einfach aus, dass egal wo man herkommt und egal wie man aussieht, dass eigentlich jeder Mensch gleich ist. Und wenn wir anfangen, statt Brücken zu bauen und zusammenzuarbeiten, gegeneinander zu arbeiten und halt Mauern hochziehen, dass es einfach nicht funktionieren kann. Wir hören von Amerika momentan, wie viel Rassismus da drüben passiert. Ja? Und eine Line sagt, remember your nation is built on foreign bricks. Die Amerikaner, die momentan sich als Uramerikaner bezeichnen, die meist weißen Amerikaner, sind ja nicht mal die Ureinwohner der Amerikaner, sondern das waren ja die Native Americans. Und wenn wir nicht anfangen, einfach davon wegzukommen, dass wir uns als, wir waren die Ersten, die hier sind, wenn wir nicht aufhören, das so zu verstehen, dass der, wer als erstes da war oder wer anders ausschaut, ist schlechter oder besser, dass wir dann einfach auch die Welt, wie sie momentan ist, nicht mehr retten können. Und dass es einfach dann irgendwann zu spät sein wird. Und wir müssen einfach zusammen alle an einem Strang ziehen, um das zu schaffen.
Ja, Album, neues Album. Im Mai ist es rausgekommen, Vagabonds and Strangers. Album, ihr habt gesagt, das ist eine EP. Wir haben 5 Songs drauf. Jetzt würde ich aber doch irgendwie auch gerne mal wissen, die Entstehungsgeschichte des Albums, aber ich finde jetzt gerade irgendwie auch bei Bands, die ja vielleicht auch nicht so ein krasses Budget haben, wie, weiß ich nicht, die Weltstars. Wie produziert ihr Alben? Wie produziert ihr so eine EP? Wie funktioniert das da?
Okay, also wie Vagabonds and Strangers entstanden ist, ist auf jeden Fall kein typisches Beispiel, wie wir das machen.
Wie man es machen sollte.
Wie man es machen sollte auch, ja. Wir hatten ja richtig lange Probleme mit der Besetzung und haben keinen Gitarristen gefunden, keinen zweiten.
Weil unser Paddy, also das Gründungsmitglied, der Paddy, musste damals studientechnisch wegziehen. Und dann war der hat wirklich eine große, große Lücke hinterlassen. Und die haben zwei andere Gitarristen versucht auszufüllen. Es hat aber leider nicht so gut geklappt mit denen. Es waren halt verschiedene Differenzen, ob es jetzt musikalisch war oder persönlich. Und das hat uns jedes Mal immer wieder ein Stück zurückgeschmissen.
Genau. Aber nichtsdestotrotz haben wir in der Zwischenzeit natürlich Demos aufgenommen. Ja, und dann sind innerhalb von fast 3 Jahren, oder? Wir waren auch eine Zeit lang waren wir auch mal zu dritten unterwegs, haben zu dritt Konzerte gespielt, haben wir allerlei Demos aufgenommen und dann irgendwann haben wir Kevin gefunden. Es hat super geklappt und haben dann auch recht schnell den Termin sozusagen im Studio gemacht. Und ja, so ist es dazu gekommen, dass die EP jetzt eigentlich so ein Sammelsurium ist aus ganz vielen Demos, die wir aufgenommen hatten, als wir zu dritt waren. Aber es hat halt immer, wie es halt oft so ist, man nimmt irgendeine Demo auf, es fehlt da eine Line, Gesang hat eh ganz gefehlt, das haben wir erst dann geschrieben. Habe ich ja vorhin schon erwähnt, dass wir da Probleme hatten. Und da fehlt mal ein paar, da fehlt ein Drum-Part, da fehlt eine Lead-Gitarre. Das war eigentlich ganz cool, hat aber dann richtig, richtig gut funktioniert. Weil wir wollten ja auch den Kevin nicht vor verendete Tatsachen setzen. Das wollten wir auf keinen Fall. Es ist ja auch, wir sind alle Studenten, es steckt viel Geld dahinter. Und jeder zahlt den gleichen Anteil. Also wäre es ja blöd, wenn er irgendwie zahlen würde für eine EP, wo er nicht wirklich was mitgeschrieben hat. Aber so war es dann nicht. Also jeder hat dann noch seinen Teil zu beigetragen. Und die Songs waren so 70-80% fertig, instrumental, sind wir nach Berlin gefahren und haben dann da eben nochmal an 3 Tagen bei diesen 5 Songs die Reste ergänzt mit unserem Produzenten und Freund. Da ist Pascal Martin. Grüße an ihn, falls er es hört. Und genau. Und dann haben wir noch im Nachhinein die Texte geschrieben auf diese fertigen Instrumentals. Und Sabi und ich sind dann nochmal runtergefahren. Wir sind nicht ganz fertig geworden mit den Vocals. Eigentlich eher hochgefahren, weil wir waren in Berlin im Studio.
Ich wollte es gerade sagen, aber ich wollte nicht klugscheißen. Ja.
Und dann haben wir das eben noch eingesungen. Genau, aber jetzt für die Zukunft und wie wir es jetzt machen, ist es wesentlich erwachsener, würde ich sagen. Also, wie man sich das vorstellt, wir sind im Proberaum, wir nehmen Ideen auf, wir haben auch ein recht gutes Setup, weil wir das Privileg haben, in der Gemeinde einen Proberaum zu haben, also Sebis Gemeinde, wo tatsächlich noch viel Geld zur Verfügung gestellt wird für junge Musiker, genau, was ja echt nicht mehr gang und gäbe ist. Und wir haben da auch ein kleines Studio, wo wir uns austoben können. Und wir haben auch dieses mega, mega fette Privileg, dass unser Steve, unser Drummer, einfach einen krassen Job hat, viel Geld verdient und sich deswegen alle Plugins und alles kaufen kann, was man braucht zum Aufnehmen.
Nee. Der hat auch einfach die Leidenschaft. Also ja. Man muss sagen, der Steve hat sich da hingesetzt, also wenn wir die ersten Demos mit den jetzigen vergleichen. Also der Steve hat sich einfach da krass reingefuchst und ist da extrem gut. Das heißt, inzwischen ist es so, man hört sich danach die Demos an und das klingt halt einfach dick, weil er einfach weiß, wie man das abmischen muss. Und da hat er extrem Erfahrung gesammelt. Und wir haben da echt einfach Glück, dass wir uns alle da so gut verstehen. Jeder hat bei uns so ein bisschen so seinen Part, den er macht. Der Steve ist zum Beispiel, wenn es ums Recording geht, unser absoluter Crack. Der Konzi ist songwriting-technisch am besten. Der Kevin ist unfassbar gut mit so Social-Media-Sachen und sowas. Und ich mache zum Beispiel die Planung und die Organisation. Und so ist es irgendwie auch so ein Zusammenspiel bei uns, wo dann daraus auch eigentlich dann immer unsere Musik so entsteht, dass wir alle irgendwie zusammen an einem Strang ziehen und versuchen, das so gut wie möglich, so weit wie möglich zu bringen.
Funktioniert also alles nur im Teamwork sozusagen?
Ist so. Also ich glaube, wenn wir wirklich nicht ein Team, wenn wir nicht dieses Team wären, das wir sind, würde es Vermillion wahrscheinlich schon längst nicht mehr geben.
Und ohne Sebi sein Organisationstalent wäre ich vielleicht gleich im richtigen Radiosender gelandet heute.
Okay, als kleine Anekdote. Das war vielleicht kein gutes Beispiel heute.
Ja, Sebi hat mich nach der Arbeit zum falschen Sender geschickt. Ja, aber es waren nur 5 U-Bahn-Stationen weiter. Von daher sind wir noch cool.
Noch sind wir befreundet.
Du bist noch richtig angekommen.
Ja.
Sehr schön. Okay. Gleich mal ein bisschen Werbung vielleicht zwischendurch von euch. Wo findet man denn euer Album? Wo kann man das käuflich erwerben? Wo kann man es sich
anhören? Überall. Unsere Homepage ist wearevermillion.com. Da findet man die EP mit einem L Vermillion. Dann auf Spotify kann man es finden, wenn man Vermillion mit einem L und Vagabonds and Strangers eingibt. iTunes, Amazon Music. Also man kann uns wirklich überall folgen. Und wenn man aber gerne eine CD kaufen will, kann man auch gerne zu Konzerten von uns kommen. Das haben wir auch eigentlich immer dabei. Kann man recht einfach bekommen, unsere CD.
Stimmt, was er sagt.
Ich lüge nur manchmal, wenn es um Adressen von Radiosendern geht.
Jetzt haben wir gerade schon hier gehört, dass Steve hat einen krassen Job, aber es ist ja so, dass ihr jetzt Musik alle natürlich nicht hauptberuflich macht, sondern halt ja nebenher studiert und was. Wie stressig ist das auf einem Level von 1 bis 27,5?
Solide 25, würde ich sagen.
Ja.
Aber
also am stressigsten ist es tatsächlich für mich, muss ich ehrlich gestehen, weil wenn wir Konzerte spielen wollen, manchmal ist es so, ich schreibe in die Gruppe rein und dann, also die Standardantworten sind, wenn, hey, habt ihr Lust, da, wir haben eine Anfrage bekommen, wollen wir da und da den Gig spielen, dann schreibt der Kanzi, ah, nee, da hat mein Opa Geburtstag. Der Kevin schreibt, ah, genau, an dem Wochenende bin ich in Polska Kurwa. Und der Steve antwortet einfach überhaupt nicht. Nein, also es ist manchmal wirklich schwierig, halt Zeit zu finden, weil zum Beispiel wir sehr gute Freunde von uns, die Jarmongs, Shoutout an die Jarmongs, hatten 10-jähriges Bandjubiläum und wir haben uns echt wahnsinnig drauf gefreut, weil das wirklich bandmäßig schon so unsere besten Freunde sind. Und wir mussten es absagen, weil der Steve halt beispielsweise dann eine wichtige Geschäftsreise hatte. Und man kann halt nicht mehr sagen so, yo Chef, geht nicht, ich spiele dann einen Gig. Oder wenn wir Klausurenphase haben, der Konsti, der Kevin und ich studieren ja. Und wir haben ja immer relativ gleichzeitig die Klausurenphase. Und das ist dann halt in der Phase, ist es halt immer schwierig, überhaupt sich zusammenzufinden. Weil wenn man dann mal 3 Klausuren in der Woche hat, ist es halt schier unmöglich. Aber sonst, keine Ahnung, ist es wirklich so, dass wir halt einfach so viel Spaß dran haben, dass wir die Zeit immer finden. Also wir spielen ja auch eigentlich relativ viel. Ja, jetzt nicht in den größten Clubs, aber wir spielen immer gerne, sind eigentlich auch meistens, wenn man uns anfragt, wir sagen eigentlich in den seltensten Fällen nein. Und wir versuchen es auch immer irgendwie möglich zu machen, dass wir spielen. Aber es ist schon kompliziert. Es ist schon manchmal schwierig, einfach auch, weil es oft einfach so absolut nicht rentabel ist. Mhm. Aber so blöd es klingt, wir spielen gerne, aber wenn du halt vor 5 Leuten spielst und 200 Kilometer dafür fährst, ist es halt manchmal schwierig, sich dann doch zu motivieren.
Ich denke halt, solange man wirklich Bock noch an der Musik hat und Spaß dran hat und es mit seinen besten Freunden macht, kommt man immer wieder zurück, egal wie lange die Pausen sind. So. Da verliert sich das nicht.
Es ist jedes Mal wieder so, wenn wir eine längere Zeitraum jetzt nicht geprobt haben und dann wieder zusammen im Proberaum stehen und wieder die Lieder spielen, dann merkt man schon so den ersten Song, das ist immer recht holprig, aber dann läuft es wieder wie so eine Maschine, dass wir das dann irgendwie doch wieder können. Also es ist 25, finde ich, ist eine gute Zahl.
Dass man sich wieder dran gewöhnt, wie scheiße es klingt.
Ja.
Nein, nee, Spaß. Hey, wir sind eine richtig gute Band. Ich schwöre.
Ja, jetzt hier mal, aber Butter bei die Fische, du hast gerade auch schon ein bisschen erwähnt, dass das manchmal ein bisschen frustrierend ist, wenn man jetzt zum Beispiel halt irgendwie einen Gig hat. Ja, läuft dann beispielsweise nicht so gut, wenn nicht so viele Leute kommen. Oder wir hatten auch vorher, haben schon mal gequatscht, eben darum, dass jetzt zum Beispiel als junge Band auch immer so ein Ding ist, dass man manchmal irgendwie auch das gefühlt halt, dass gefordert wird. Oder irgendwie ist das so allgemein Common Sense, dass die junge Bands ganz oft vor lau spielen.
Ja.
Also, weil ihr sagt, mit motivieren und so, wie sehr frustriert das denn? Also, was pusht euch dann trotzdem weiter, dass ihr sagt, ey, machen wir aber jetzt trotzdem?
Tatsächlich die Leidenschaft. Also, es ist wirklich, also, wo wir wieder bei dem Vermillion-Thema wären. Wir haben in Hamburg gespielt vor 5 Leuten, aber da waren Bekannte aus Nürnberg da, die uns ganz gerne hören und die sind an dem Abend dann trotzdem auch nach Hamburg, obwohl sie was anderes vorhatten, haben dann ihre Pläne gecancelt und sind zu uns, zu dem Konzert gekommen. Es ist schon so, dass es oftmals frustrierend ist. Wir sehen es dann oft meist als, so dumm das klingen mag, aber wir sehen es dann halt einfach als Art Generalprobe für den Fall, dass wir mal wieder was Größeres spielen. Was ich einfach nur schade finde, ist, dass vor allem hier in Nürnberg haben wir unfassbar viel talentierte Bands. Wirklich. Also die Nürnberger Region strotzt vor talentierten Bands. Da gibt es Apath, Kleinstadt Echo, Jarmongs und viele, viele mehr, die wirklich einfach auch super Musik machen. Und es ist halt manchmal einfach dann deprimierend und frustrierend zu sehen, wenn andere Bands aus dem Genre, die einfach einen größeren Namen haben, nach Nürnberg kommen, sind die Konzerte sofort ausverkauft. Aber wenn kleinere Bands, die anderen Bands, die ich jetzt auch genannt habe, machen auch super Musik. Und da ist es dann doch so schwierig, dass oftmals die Locations sagen, ja, ihr müsst uns aber so und so viele Tickets abkaufen, damit ihr überhaupt spielen könnt, weil sonst ist es für uns nicht rentabel. Das ist dann doch irgendwie schade einfach, weil ich meine, also ich war bei Fjord, war ich im Z-Bau, war das Konzert, und da haben die Sänger gesagt, Leute, ihr müsst mehr auf diese kleinen Konzerte gehen, weil wenn die kleinen Bands aussterben, wird es irgendwann nicht mehr diese Bands geben, die so, die groß werden können. Weil nur dadurch, dass halt Konzertbesucher auch mal auf Konzerte von kleineren Bands gehen, können sich ja überhaupt auch die Bands besser entwickeln. Das, ich spreche ja jetzt nicht nur für uns. Ja? Wir freuen uns natürlich auch immer. Ganz ehrlich, lieber spiele ich für Lau vor 200 Leuten, die rumtanzen, wirklich, als dass ich 200 Euro kriege und vor 5 Leuten spiele. Mhm. Also es ist einfach so, dass es dieses Spaß daran haben, ist einfach ein riesiger Faktor. Und der ist einfach nur gegeben, wenn Leute kommen und sich die Musik anhören. Weil ich meine, im Endeffekt, du machst es ja, um Leuten irgendwie eine Message zu geben oder sowas. Und das ist momentan leider echt, so kleinere Bands haben da echt Probleme, Fuß zu fassen.
Ich denke auch für die Veranstalter oder die Locations an sich, da ist es auch ziemlich wichtig, weil wenn erstmal viele Locations, denke ich, sind so on the edge, dass sie, vielleicht hatten die monatlich irgendwelche Konzertreihen oder so, und wenn es sich halt nicht mehr lohnt, wird es halt irgendwann nicht mehr geben. Und das ist auch was, denke ich, viele Menschen, die handgemachte Musik machen, ärgert. Die wenigsten jungen Leute stört es, für eine Disco 12 Euro zu zahlen oder so. Und ich habe überhaupt nichts gegen DJs, gibt es auch total talentierte Menschen. Aber auf der anderen Seite hört man so Sachen wie, sagen wir spielen 4 Bands in einem Abend und ein paar Bands kommen von verschiedenen Städten, fahren 2-3 Stunden her, kriegen kein Geld, schlafen irgendwo auf dem Boden, bauen alles auf, nur um eine halbe Stunde hier das Publikum zu entertainen, und dann kostet, was weiß ich, die Karte 6 Euro, und dann gibt es auch immer Leute, die sagen, 6 Euro,
schreibe mich mal auf die Gästeliste.
Ich war 2 Döner, ja. Ne? Und es wird halt so wenig noch wertgeschätzt, das finde ich ein bisschen schade. Ich denke, so geht es wirklich vielen, und dass man da ein bisschen diesen Wert, den wirklich handgemachte Musik hat und auch allgemein die Kunst hat, wieder irgendwie ein bisschen aufleben lässt und dem Ganzen ein bisschen Gewicht verleiht. Das ist wirklich eine Aufgabe, da müssen alle zusammenhelfen. Die Zuschauer, die Bands, die
Veranstalter.
Und es gibt auch viele Leute, die wirklich was machen. Zum Beispiel fangen wir hier an. Wir sitzen gerade hier bei einem coolen Radiosender. Kann man nicht meckern, das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Sache. Ich war auch schon bei mehreren Konzerten von diesem, ich weiß nicht genau den Namen von dem Verein, Kunstverein in Nürnberg. Heißt schon so, ne?
Ja.
Genau, die machen auch richtig, richtig coole Sachen. Und haben wir auch immer für gespielt, glaube ich, ne?
Ja, für die Proberaum-Demos. Das genau. Ist in Nürnberg, Kunst braucht Raum.
Für genau, die. Ja. Genau, und sowas muss es einfach, ja, da muss man einfach supporten. Geht nicht anders. Ja. Und man muss nicht immer alles mit Geld supporten. Man kann supporten über Social Media, einfach da sein, einfach. Es gibt in der ganzen Branche oder in diesem ganzen Bereich gibt es so viele kleine Aufgaben, man kann mithelfen. Also es ist echt nicht so schwer, wie es aussieht.
Das Einzige, wo ich einfach mal auch sagen will, dass ich finde, dass es nicht geht, ist Pay-to-Play. Es gibt so viele Veranstaltungsreihen, die jetzt die Bands bezahlen lassen dafür, dass sie da spielen dürfen. Und wo man dann beispielsweise Tickets abkaufen muss, also und, um die dann selber weiter zu verkaufen. Das finde ich zum Beispiel, das ist dann halt auch wieder absolut falsch. Weil im Endeffekt, wenn man es jetzt grob runterbrechen will, sind wir Bands ein Dienstleister. Wir kommen, um zu entertainen. Und als Band solltest du niemals dafür zahlen müssen, um jemanden entertainen zu dürfen. Mhm. Und das ist, also da muss ich auch sagen, wir freuen uns über jeden, der sich's anhört. Wir freuen uns über jeden, der uns ein Konzert anbietet oder wo wir spielen dürfen. Aber dieses Pay-to-Play, das finde ich einfach, ist den Künstlern gegenüber unfair. Weil viele sagen so, ja, ihr spielt ja nur eine halbe Stunde. Aber wenn man das mal jetzt runterbricht, wir fahren meistens um 4 Uhr los. Dann sind wir um 5 Uhr an der Location. Wenn es ein Gig ist, der in der Nähe ist, dann bauen wir eine Stunde auf. Dann gibt es Soundcheck und bis wir zu Hause sind, ist 12 Uhr nachts. Also das ist nicht so, dass es einfach nur diese halbe Stunde spielen ist, sondern zu einem Konzert gehört einfach viel mehr. Und deswegen würden wir uns einfach wünschen, dass es für alle Bands, für alle kleineren Bands einfach wieder ein größeres Publikum gibt, die das auch wieder einfach ein bisschen mehr wertschätzen. Es soll nicht heißen, dass wir keine coolen Fans haben oder dass wir uns nicht freuen, wenn Leute kommen, aber ich finde, die große Masse sollte vielleicht ein bisschen einfach wieder mehr auf Konzerte von kleineren Bands gehen.
Man sieht es ja eigentlich so gut. Wir hatten jetzt gerade Nürnberg-Baden-Treffen. Menschenmassen, die sich begeistern für einen Typen, der richtig schief Wonderwall runterschreddert. Warum geht das an so einem Wochenende? Alle finden es so toll. Es wäre eine Straße entfernt. Es gibt so viele kleine, coole Läden, Smuts, was weiß ich. So.
Stereo.
Man könnte es so einfach haben, wenn sowas wirklich gefällt. Ja, zum Beispiel Stereo. Es spielen manchmal Bands, die kommen vom anderen Ende der Welt und die kosten 12 Euro. Und du kannst sogar noch nach dem Konzert mit denen irgendwie schnacken und reden und Bier trinken. Das ist eine Opportunity, die kriegst du so nicht bei großen Bands.
Vorsicht, jetzt kommen die Anglizismen.
Oh, Entschuldigung. Ja, ich bin fertig. Danke.
Aber wahre Worte. Wollen wir nochmal einen Song von eurem Album anhören?
Einverstanden.
Was hören wir uns denn an, Konsti?
Starry Eyed. Ja, Starry Eyed geht ein bisschen so um den Trott des Alltags, wenn man so will. Ich denke, jeder kann sich damit identifizieren, dass er manchmal einfach sein Leben so vor sich hinlebt und eigentlich scheint doch alles gut zu sein und alles ist so, wie man denkt, wie es sein sollte. Oder jeder wartet irgendetwas von einem und man macht es genau so, aber trotzdem fühlt sich das Ganze nicht richtig an, es fühlt sich falsch an. Es ist unglaublich schwer, aus diesem Trott rauszukommen und einfach mal die Dinge zu hinterfragen und das ist so diese Hauptmessage in dem Song, würde ich mal behaupten. Dass man einfach in der Gesellschaft, es gibt so viele so Zwänge und Ecken, in die man reingedrängt wird oder Meinungen, die man haben muss, dass man oft sich gar nicht mehr anstrengt, sich wirklich in den Kopf drüber zu machen und das mal von verschiedenen Seiten zu beleuchten und ein bisschen zu reflektieren, was man da überhaupt macht, wenn man da mitgeht. Und darüber ist der Song im Grunde, dass man das Ganze einfach mal hinterfragt und dass man
aufhört, in diesem Trott zu leben, sondern sich selbst aufmacht und auch gegen Sachen, die man sieht, die unrecht sind, aufspricht, aufbegehrt.
Weil im Grunde ist es, ich zitiere jetzt auch mal mich selbst oder uns. Wir sagen zum Beispiel, we won't escape our fate on streets that we don't pave. Also nur die Straße, die du dir selbst legst und baust, ist die, die dich am Ende glücklich machen wird. Du kannst auf irgendeinem Weg, den andere für dich ausgewählt hat, wirst du nicht glücklich werden und das ist auch nicht das Richtige. Und darum geht es so ein bisschen in dem Song. Einfach aufzuwachen und zu verstehen, dass es da einfach noch mehr gibt. Es geht einfach um diesen Moment, dass man aufwacht und sieht, okay, da ist noch mehr. Das ist nicht alles.
Ja, und dass man manchmal einfach auch Risiken eingehen muss, um nochmal den Konsti zu zitieren oder uns selbst. Our security is poison if we trade it for our voices. Wenn wir einfach sagen, okay, das war halt schon immer so und so ist es halt. Das ist einfach kein Argument. Wenn irgendwas falsch läuft, dann muss man auch sagen können, es läuft falsch. Und dann muss man sich auch damit beschäftigen und man muss dagegen, wie wir schon gesagt haben, einfach aufbegehren und einfach sehen, dass wenn man mit was nicht d'accord ist, dass es einfach halt nicht passt. Und dass man halt dann einfach aufsteht und sagt, also für mich ist das nichts.
Auch wenn es nicht bequem ist.
Genau. Vor allem dann.
Okay, also auch ganz viel Politik irgendwo auch drin. Also klar, ich meine, wie ich sage, fast allem steckt das ja immer drin. Wie politisch würdet ihr sagen, seid ihr in euren Songs?
Ich würde eigentlich nicht sagen, dass wir wirklich politisch sind. Also wir sprechen eigentlich nie Politik wirklich konkret an, aber in Zeiten wie diesen ist es halt sehr leicht, Sachen darauf zu reflektieren. Also es gibt schon viele Parallelen und wir sind definitiv auch, ich denke, wie die meisten zurzeit, sehr wütend über ein paar Sachen, die hier in Deutschland oder eigentlich weltweit so abgehen, ohne jetzt was konkret anzusprechen, weil da diese Emotionen, die da bei uns zum Vorschein kommen, die kommen auf jeden Fall mit in die Texte und kann man auf jeden Fall politisch ansehen.
Ich finde so Künstler, also in dem Fall in Anführungszeichen Künstler sein, wenn man sich als Künstler versteht, heißt auch irgendwie immer die Zeiten zu reflektieren. Und es ist, also auch wenn wir jetzt nicht versuchen, unbedingt politische Dinge anzusprechen, aber wie wir anfangs schon sagten, wir schreiben die Texte meist über Dinge, die uns momentan beschäftigen. Und oftmals beschäftigt man sich als Mensch, der reflektiert über die Zeiten, auch mit den Dingen, die eben momentan in der Politik passieren. Und wir versuchen es natürlich so zeitlos wie möglich und so neutral wie möglich zu formulieren. Ja, weil ich meine, man will ja nicht unbedingt jetzt irgendwen bloßstellen oder verärgern, aber wir wollen natürlich auch klar ein Zeichen setzen, dass wir zum Beispiel für Toleranz sind. Wir sind für den Umweltschutz. So gegen etwas wollen wir eigentlich gar nicht sein, sondern wir wollen für etwas sein. Und das ist schon wichtig, dass wir das, also uns ist schon wichtig, dass es auch rüberkommt, dass wir für Nächstenliebe sind, für ein faires Miteinander, für ein schönes Miteinander und für unseren Planeten.
Ja, das führt mich gleich weiter zu, ihr habt 2017, vor 2 Jahren, so ein Benefizkonzert zusammen mit den Charmons und mit Kleinstadt-Echo aufgezogen, gegeben. Und das lief ja auch unter dem Titel Make Humanity Great Again. Mhm. Steckt ja auch Politik drin.
Ja.
Wie wichtig ist sowas jetzt vor allem auch nochmal in Anbetracht dessen, dass ihr da gagentechnisch ja eh immer ein bisschen struggelt, wie ihr auch erzählt, dass das halt manchmal irgendwie nicht so ganz geschätzt wird, aber ihr macht dann im Umkehrschluss so ein Benefizkonzert.
Gagen, wie gesagt, uns geht es weniger ums Geld direkt, sondern um die Wertschätzung. Das Projekt lag mir persönlich jetzt sehr am Herzen, weil mein Dad kommt aus Indien, aus Kerala, und da war ein Schicksal von einem Jungen, der seinen Vater und seinen Großvater innerhalb von kürzester Zeit verloren hat, und dieser Junge war trotzdem, das konnte ich mir gar nicht vorstellen, weil dieser Junge war einfach trotzdem so voller Lebensfreude, und der hatte ein Fahrrad, ein altes Fahrrad, und jeder, der das Fahrrad wollte, durfte mit diesem Fahrrad fahren. Und das hat mich einfach stark beeindruckt, weil ich erst im Nachhinein das erfahren habe, dass sein Vater gestorben ist, und dass halt die Mutter war dann hart am Kämpfen, die Familie über Wasser zu halten, und der große Bruder hat während der sein Abitur geschrieben hat, nebenbei noch Nachtschichten gearbeitet, und manchmal ist halt Musik auch einfach mehr als wie viele Leute kommen und wie viel Gage kriegst du, und wir haben es eben geschafft, das aufzustellen, und wenn es um sowas geht, um den guten Zweck, dann sind wir die Letzten, die sagen, ja, aber wir wollen Geld dafür haben. Wenn es einen höheren Sinn hat, wir haben dann zum Beispiel auch noch geschafft, dem Waisenhaus so viel Geld zu geben, dass sich die Kinder jetzt erstmal, das gesamte Waisenhaus, da mussten die jetzt erstmal sich, klar, es ist Indien, da ist alles ein bisschen günstiger, aber die mussten sich jetzt erstmal keine Sorgen mehr um Schuluniformen und Bücher machen. Und wenn man, also ich war leider als Einziger drüben, die Jungs waren dann nicht alle mit in Indien dabei, aber ich kann nur sagen, die Kinder, ich habe denen allen dann auch natürlich nicht nur, wir wollten denen nicht nur Geld für Schulsachen geben, sondern ich habe denen dann auch Spielsachen mitgebracht. Ich habe denen einen Fußball hingelegt und alle Kinder sind sofort losgerannt und haben irgendwie angefangen Fußball zu spielen und miteinander alle. Und ich finde, wenn wir es schaffen, ohne Gage, also da geht es nicht mehr um die Gage. Da geht es darum, dass man für irgendwas steht. Und da geht es darum, dass man mit dem, wenn wir was verdienen, wir machen das ja nicht, um Geld zu verdienen, wir versuchen nicht davon zu leben. Und wenn wir dann das Geld auch noch so investieren können, dass wir andere Leute noch glücklich machen können oder das Leben von anderen Leuten, die es echt einfach deutlich schlechter als wir getroffen haben, wenn wir da irgendwas machen können, dann ist es für uns eigentlich schon das Coolste, was wir mit unserer Musik erreichen können. Wir haben es geschafft, den Kindern ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern. Der eine Junge, der hat sich dann, die Mutter hat natürlich das Geld genommen, damit sie es in die Schulbildung stecken kann, aber ich habe ihm noch ein bisschen was von uns dann so zugesteckt. Er hat sich sofort Fußballschuhe gekauft und am nächsten Tag habe ich ihn nur noch hoch und runter rennen sehen. Und das ist doch genau was, wofür die Musik da ist, um Menschen, denen es nicht so gut geht, irgendwie zu helfen. Und da brauchen wir keine Gage bei solchen Sachen.
Ja. Nee, du hast vollkommen recht. Das mit der Gage, falls es vorhin falsch rüberkam, ist ja echt nur Unkosten decken.
Ja.
Was der Sebi meinte mit dem weit wegfahren, wenn wir zum Beispiel in Hamburg spielen, wäre es uns ja schon ganz recht, wenn wir zumindest nicht mit 500 Euro Schulden heimkommen.
Das, ja, ist ja auch genau. Nicht machbar,
aber sonst, ja. Sonst gebe ich den Sebi da vollkommen recht. Also
wir machen es aus Leidenschaft.
Hell yeah.
Das könnte fast schon ein schöner Abschlusssatz sein. Habt ihr noch irgendwas, ein Thema, wo ihr echt voll gern drüber schwatzen würdet?
Korthosen.
Nee, nee. Das hat über unser Musikvideo. Ja, der letzte Song heißt No Different.
Ist der erste Song auf dem Album. Also ein bisschen wicked. Genau. Ja, wir werden bald ein Musikvideo für diesen Song aufnehmen. Es war der letzte Song, den wir geschrieben haben für die EP. Der wäre fast gar nicht mehr drauf gekommen, aber ist jetzt eigentlich so mit, könnte man sagen, unser Liebster.
Ja.
Ist auf jeden Fall ein schnelles Lied.
macht Spaß zu spielen.
Macht auf jeden Fall sehr Spaß zu spielen.
Ist auch schön hart dann in dem Fall.
Ein bisschen. Und ja, wir werden möglichst bald, ich glaube in 2 Monaten, ein Video dafür aufnehmen und dann hoffentlich auch ein bisschen eine größere Reichweite damit haben.
Deswegen wäre es gut, wenn ihr uns allen auf unseren Social Media Accounts folgt, damit man, ja, ne, damit man up to date bleibt. Das ist einmal auf Instagram we.a.vermillion mit einem L natürlich, wie immer. Und auch auf Facebook findet ihr uns unter facebook.com/weareVermillion zusammengeschrieben, wieder nur mit einem L.
Genau. Ja, und was man vielleicht noch dazu sagen kann, der Song, der steht jetzt schon ziemlich lange so da, wie er ist eigentlich, weil bestimmt schon fast 2 Jahre eigentlich jetzt. Und als wir ihn damals geschrieben haben, hatten wir es gar nicht so, vom Text her gar nicht so abgesehen auf irgendein bestimmtes Thema, aber hat sich jetzt in letzter Zeit eigentlich rauskristallisiert, dass es ziemlich den Nerv der Zeit trifft, würde ich sagen.
Wir haben den wirklich vor, also das Lied ist vor über einem Jahr aufgenommen worden. Und wir haben uns damals schon, ich meine, wie gesagt, ich war 3 Monate in Indien damals mit dem Jungen und ich habe Sachen gesehen, wo Menschen sich miteinander geschlagen haben, um Wasser zu bekommen, weil das Wasser einfach knapp wird. Und wir dann einfach auch aus dem, was wir gesehen haben, hat sich dann eben dieser Song schon so ein bisschen zu unserem Umweltschutzsong so entwickelt, wo wir halt einfach wach machen wollen, dass es hilft halt nicht zu sagen, ja gut, in Europa ist der Klimawandel jetzt noch nicht so krass, das heißt, wir können das so weitermachen, weil das einfach ein globales Problem ist. Und darum geht es eigentlich im Großteil von diesem Song.
Genau. Also die Thematik ist auf jeden Fall einfach aufzuhören, mit dem Finger auf andere zu zeigen und sich einfach mal selbst an die Nase zu fassen und bei sich selbst anfangen, was zu verändern. Weil es ist immer leicht, du findest immer jemanden, der es noch beschissener macht als du und der alles noch schlechter macht. Aber diesen ersten Schritt zu gehen und selbst mal irgendwie was in Bewegung zu setzen, die kleinsten Dinge an sich zu ändern, um eine Veränderung einfach zu bringen für alle, das fällt so vielen Leuten so schwer und das ist, denke ich, so, was wir damit sagen wollten mit diesem Lied. Einfach auch wiederum aufwachen und bei sich selbst anfangen und wenn das jeder machen würde.
Und wir alle Hand in Hand zusammen das Problem angehen würden.
Was für eine Metapher, ja.
Genau. Ja, ich wollte, weil du die ganze Zeit so von Hand und Finger und genau. Siehst das und dann dachte ich, Hand in Hand wäre noch ganz schön.
Genau. Ja, wenn wir das alle machen würden, dann würde es auf jeden Fall ganz anders aussehen. Und ich denke, das ist auf jeden Fall so der Weg, der eingeschlagen werden muss in Zukunft.